glaube an Engeldienste. Ich glaube, dass der Herr durch seine Engel unter uns arbeitet, mächtiger als wir manchmal denken oder spüren. Oder ja, ich spüre nichts. Du brauchst auch nicht spüren. Engel arbeiten für dich. Du musst nichts tun, du musst nur zuschauen, wie Gott für dich kämpft und wie Gott für dich arbeitet. So, wir freuen uns. Du kannst diese Predigten im Internet abhören oder CD bestellen und dann wieder weiterschenken anderen Leuten. Einfach andere ermutigen. Ich möchte euch noch ganz kurz einladen zum Frauenbrunch am Samstag, den 23. Juni, zum Frauenbrunch, und schon jetzt vorkochen, vorbereiten, was weiß ich, vorbacken, einfach Freude mitbringen, komm mit Freuden hierher. Also wenn du nur mit Nörgeln und Kritik und Traurigkeit, Traurige sollen auch hierher kommen, denn Gott will unser Herzen erfreuen. Aber lasst uns einfach mit Erwartung kommen, egal wohin, egal wie, aber immer mit Erwartung. Ich möchte auch dann Freitag und Samstag einladen, 19 Uhr. Die Themen stehen auf dem Zettel oder im Internet. Ihr könnt nachgucken. Das sind gute Themen. Ich bin selbst schon gesegnet bei diesen Themen. Wisst ihr, ich kriege von Gott ganz merkwürdige Themen. Meistens im Traum. Und eigentlich sind es wahrscheinlich die Engel, die mich belehren und mich inspirieren. Und im Traum und so weiter, auch das, was ich heute predigen werde, Christen als Konservierungsmittel. Also, stell dir mal vor, als Konservierungsmittel, so die Christen, was das auch alles ist, darüber will ich sprechen. Eigentlich habe ich so viel von Gott bekommen, dass ich alles, das, was ich eigentlich sagen möchte, gar nicht bringen kann. Also ich muss eigentlich diese Predigt teilen und vielleicht das andere nachher das nächste Mal predigen. Irgendwann, so Gott will und wir leben. Manchmal habe ich so Predigten, die ich vor mir herschiebe. Und weiß nicht, ich habe vom Herrn empfangen, aber ich muss nicht alles gleich predigen, was ich weiß. Und es hat seine Zeit auch manchmal, und die Zeit muss reif werden für die bestimmten Botschaften. So, und Mittwoch um 16 Uhr haben wir hier Andacht. Und dieses Mal haben wir dann auch nachher anschließend unsere Keksstunde. So, also herzlich eingeladen zu diesen Terminen. Frauenbrunch hast du nicht vergessen, das merkt ihr schon vor, am 23. Juni. Und dann haben wir Aktion, wir verteilen Zettel auf der Straße oder in Briefkästen, wo auch immer. Dir kann geholfen werden. Sag anderen Leuten, dass denen geholfen werden kann, dass es einen Heiland gibt. Weil ich denke, wir haben einen ganz großen Auftrag. Wir sind erlöst, um nicht nur zu sitzen und sagen, Halleluja, der Gott, der Herr ist gut. Nein, wir sind erlöst, um andere zu erlösen. Wir sind gesegnet, um andere zu segnen. Wir haben von Gott was erfahren, damit auch andere was erfahren. Wir sind eigentlich so Wegweiser, die den Weg den anderen Menschen zeigen, komm, dir kann geholfen werden. Wenn du Depression hast, Jesus kann dir helfen. Wenn du traurig bist, Jesus kann dir helfen. Wenn du krank bist, dir kann Jesus helfen. Also lade die Menschen ein. Auch die Predigt geht in diese Richtung heute Morgen. Eigentlich habe ich ein bisschen anders gedacht, aber ich habe einen Traum gehabt, Gott hat zu mir gesprochen, auch heute Nacht. So, und jetzt muss ich das alles verarbeiten mit Gottes Hilfe und dem Heiligen Geist. Christen als Konservierungsmittel. Konservierungsstoffe verlängern die Haltbarkeit, egal von was. Egal von was. Also früher hat man da ins Fass gelegt und irgendwo ins Wasser gesteckt. Man hat keinen Kühlschrank gehabt. Also da hat man ganz anders die Sachen aufbewahrt. Ich weiß auch so, wie meine Eltern in so im Dunkeln musste das irgendwie aufbewahren werden. Dann hält es etwas länger. Aber Christen als Konservierungsmittel, damit die Haltbarkeit mit dieser Welt etwas länger dauert. Und eigentlich könnte die Welt froh sein, dass es uns gibt. Dass es dich und mich gibt, denn ohne uns wäre die schon vor die Hunde gegangen, die Welt. Hätte nicht überlebt. Aber Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 13, das ist nach der Bergpredigt, nachdem er den Jüngern gesagt hat, selig seid ihr, wenn ihr das habt und wenn ihr das tut und so weiter. Nach diesen Seligpreisungen sagt der Herr, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid. Nicht ihr werdet, ihr seid das Salz der Erde. Das klingt total anders. Nicht, dass wir noch was werden. Und dann sagt er weiter, ihr seid das Licht der Welt. Also nicht wir wären das Licht der Welt, wir sind es bereit. Wir müssen nur aktiv werden. Wir müssen nur unser Licht leuchten lassen und nicht unter dem Scheffel stellen und sagen, das geht niemand was an. Glaube ist eine Privatsache. Der Teufel möchte, dass der Glaube an Gott eine Privatsache wird. Deshalb arbeiten die Humanisten und Freimaurer. Religion, Trennung Kirche und Staat, Religion ist Privatsache. Zu Hause, in deinem Kämmerlein, da kannst du glauben, da kannst du machen, was du willst. Nein, der Glaube an Jesus Christus ist eine öffentliche Sache. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, alle Kreaturen, wer da glaubt und so weiter und getauft wird, der wird selig werden. Aber hier mein Text noch. Jesus spricht, ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Ihr seid das Salz. Aber wo das Salz nutzlos ist, Wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos. Und man wird euch hinweggeben, oder wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt, wörtlich heißt es dort dann, und so weiter, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man es salzen? Du weißt ja, hast du schon fade Salz gesehen? Salz, das nichts taugt. Durchgewaschenes Salz oder was auch immer ist, wird hinausgeworfen und von den Leuten zertreten. Und dann sagt Jesus weiter, den zweiten Teil, beide Teile gehören zusammen. Eigentlich werde ich nicht schaffen, so wenn Gott nicht Gnade schenkt, über beide Teile hier des Abschnitts zu predigen, aber dann werde ich dann irgendwann nachholen. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg ist oder liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch keine Lampe an und steckt es irgendwo unterm Tisch. Im Gegenteil. Man stellt es auf, im Haus oben auf, wo alle sehen können und wo es alle Menschen erleuchtet. Auch eure Taten sollen oder die Menschen sehen und den Vater im Himmel preisen. Die Menschen sollen eure Taten sehen und den Vater im Himmel preisen und ehren. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns zu Salz und zu Licht gemacht hast. Wir sind es. Wir sind Kinder Gottes. Wir müssen nicht Kinder Gottes noch werden. Wir sind Auserwählte. Wir sind deine Jünger. Wir sind deine Boten, wir sind deine Gesandten, wir sind, die du brauchst in dieser Welt. Und Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen benutzen wirst, da wo er steht, in seiner Umgebung. Danke, Herr Jesus. Amen. Jesus spricht hier in den ersten Teilen der Bergpredigt über den Charakter der Jünger Jesu. Ihr, die geistig arm sind, die friedfertigen, die reines Herzen sind und dergleichen, die sanftmütig sind, die sich über sich alles mehr oder weniger ergehen lassen. Wisst ihr, das ist etwas erstaunlich. Christen lassen sich auch manches gefallen und schlucken manches. Die können schlucken, die haben einen großen Magen. Und die können das alles verdauen. Also, das macht ihnen nichts aus, denn sie wissen, wo sie den ganzen Schmutz und den ganzen Stress und den ganzen Ärger abgeben können beim Heiland. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist nur mal die eine Seite. Und Jesus sagt, was das Reich Gottes ausmacht, wie das Reich Gottes aussieht, wie seine Jünger aussehen, wenn er weg ist, in seiner Abwesenheit, wie das alles so funktioniert. Das ist alles in der Bergpredigt. Christen sind anders als die Welt, müssen anders sein. Wenn sie nicht sind, dann sind sie keine Christen für mich. Dann sind es Waschlappen, dann taugen sie zu nichts. Da sind sie nicht mal 5 Cent wert. Also wenn sie nicht anders sind, wenn sie sich nicht abheben von dieser Welt, von der Allgemeinheit, von der Masse, und so weiter, bereiten sie Gott keine Ehre. Die Christen sollen hoch auf dem Leuchter stehen. Und Menschen sollen sehen, die guten Werke. Christen haben gute Werke. Die werden nicht selig und gerettet durch gute Werke, aber sie haben gute Werke. Sie tun Gutes, sie denken Gutes, sie reden Gutes. Also du kannst feststellen, sind die Christen gut oder schlecht, wenn sie negativ reden über andere, wenn sie andere kritisieren, über andere nörgeln und meckern und so weiter, sind das keine guten Menschen. Denn aus einem guten Herzen kommt Gutes hervor. Aus einem guten Herzen kommt immer Gutes hervor. Deshalb, ihre Herzen sind nicht gut. Sie mögen äußerlich gut sein, perfekt geschminkt, parfümiert, gecremt, geölt. Aber das stimmt was innen drin nicht. Deshalb, aus einem guten Herzen, da wird der Vater im Himmel geehrt. Christen haben Hoffnung. Sie sind nicht ohne Gott und ohne Hoffnung. Die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Also, sie sind anders. Sie haben andere Gedanken. Paulus sagt in Titus, Titus schreibt in Kapitel 2, Vers 6 bis 8, dass die Christen total anders sind, sollen anders sein. Und deshalb, ich predige, wenn wir nicht anders sein können, brauchen wir gar nicht hierher kommen. Ich kann nicht draußen in der Welt leben, wo ich lebe und so weiter und dahin vegetieren. Aber Christen sind anders. Nach Titus 2, Vers 6 bis 8, Christen sind nüchtern in allen Dingen. Hör zu, dann kannst du abhaken. Bin ich das oder bin ich nicht? Christen sind nüchtern. Hast du es gehört? Nüchtern. Was ist nüchtern? Die sind nicht besoffen. Die sind nicht irgendwie berauscht. Die haben ihren Kopf, die behalten ihren Kopf. Sie sind sachlich. Sie haben den Geist der Besonnenheit. Sie haben den Geist der Kühnheit. Sie haben den Geist des Mutes und so weiter. Dann geht der Paulus hier weiter. Sie sind vorbildlich in guten Werken. Christen sind immer Vorbilder. Sollten es sein. Ich weiß, es ist schwierig. Mir braucht niemand was erzählen, dass es so leicht ist, ein Christ zu sein. Weißt du? Ich habe lange Zeit, ich habe euch schon erzählt, auf meiner Heckscheibe gehabt, gerade du brauchst Jesus. Bis mich einer überholt hat und ich falsch ihn überholt habe oder ihm die Vorfahrt geschnitten habe, dann kommt er runter, weil er ein schnelleres Auto hatte. Gerade du brauchst Jesus. Dann habe ich den Sieg verloren. Ich bin nach Hause gefahren, habe gesagt, lieber Gott, vergib mir. Was? Ich will Christ sein, ich will anderen Botschafter sein. Ich will anderen sagen, gerade du brauchst Jesus. Aber ich bin derjenige, der Jesus am allernötigsten braucht. Damit ich mich anständig im Auto benehme und nicht den anderen die Vorfahrt schneide und falsch überhole. Gerade du brauchst Jesus. Verstehst du? Aber Christen sollten tun. Und danach, natürlich habe ich probiert immer wieder, passe ich immer auf, es passiert mal ein Fehler, verstehst du? Du machst Fehler, aber wir haben einen Heiland, der uns die Sünden vergibt, auch wenn wir fallen. Aber nach Titus hier, Kapitel 2, Christen sind Vorbilder in guten Werken. Sie haben eine unverfälschte Lehre. Sie glauben nicht jeden Blödsinn und jeden Unsinn und jede Dummheit, was da verzapft wird, ob es in Büchern oder CDs oder Predigten im Internet ist. Weißt du, du kannst das Internet gar nicht mehr richtig gebrauchen. Da ist so viel Irrlehre und so viel Falschheit. Da musst du manchmal fragen, wer schreibt das überhaupt? Und wenn du nicht den Autor kennst, wenn du den Autor des Buches nicht kennst und nicht weißt, was der so im Hinterkopf führt, da gehst du auf falschen Dampfer und fährst in die falsche Richtung. Und dann wunderst du dich, warum komme ich nicht an? Warum passiert nichts? Dann, Christen sind, so schreibt Paulus an Titus, Christen sind, sie haben Ehrfurcht vor Gott. Sie wollen sich an Gott nicht versündigen. Ehrfurcht vor Gott. Eine große Herausforderung. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang, steht in meiner Bibel. Also kannst du denken, was du willst. Dann, Christen sind nach Titus Kapitel 2 unbestechlich. Sie lassen sich nicht bestechen. Komm zu uns. Nein, sie prüfen, ob sie zu uns kommen sollen oder nicht. Weißt du, sie prüfen, ob ist das Wahrheit oder nicht. Sie prüfen, verhält es sich so, wie die sagen. Und sie prüfen, so wie die Christen in Berea, sie prüften, ob es stimmt, was gepredigt wird. Sie haben es nachgelesen. Weißt du, du solltest das Wort Gottes prüfen und nicht jeden Unsinn und jede Blödheit glauben. Weißt du, ich bin so schockiert über manche Christen, die, ich denke manchmal, die sind jetzt stabil, die haben Wort Gottes gelernt, sie machen die Bibelschule mit und, aber sie stehen, sie hängen in der Luft. Wenn es darauf ankommt, haben sie keine Ahnung von geistlichen Dingen. Nicht mal das ABC kennen sie. Es ist schockierend. Aber hier, sie sind unbestechlich. Dann nach Titus Kapitel 2, Vers 6 und so weiter, die nächsten Verse. Sie finden immer den guten Ton. Kennzeichen eines Christen. Sie finden immer, wie man zum anderen redet. Wie man anderen begegnet. Sie haben immer ein gutes Wort für die anderen. Sie sind nett und freundlich. Und Freundlichkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das haben die meisten noch gar nicht gelesen. Freundlichkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Genauso wie Liebe und Glaube oder Geduld. Freundlichkeit. Und Freundlichkeit muss gelernt werden bei den Christen. Die Christen sind Stoffeln, auf Deutsch gesagt. Wenn ich so Christen begegne auf der Straße manchmal oder in der Gemeinde, die wissen nicht, wie sie sich benehmen sollen. Weißt du, Respekt. Respekt vom Pastor, Respekt vom Bruder und Schwester, Respekt vor der Gemeinde. Die denken, also jeder ist Hans Wurst. Nein, wir sollten Respekt haben vor den Boten Gottes. Wir müssen Respekt haben. Manche sind dann aussätzig und die wundern sich, warum sie aussätzig sind. Denk an die Miriam in der Bibel. Sie hat über den Bruder Moses geredet. Und so weiter. Ja, was denkt er sich da? Also sie finden immer den guten Ton. Dann weiter, Titus Kapitel 2. Sie verurteilen und richten niemand. Das ist auch ganz wichtig. Niemand richten und verurteilen. Wer weiß, warum der das so macht und warum geht sie diesen Weg? Und warum wird sie so und so geführt? Warum verhält sie sich nicht anders? Christen richten niemand. Warum? Weil das Gericht nur Gott zusteht. Gott ist der wahre gerechte Richter. Hüte dich zu richten. Die Bibel sagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Wir sollen aufhören zu richten und andere zu verdammen, was auch immer ist. Und dann steht weiter, ich könnte noch ein paar Sachen, andere noch Sachen rauslesen da in Titus 2. Sie überwinden das Böse mit dem Guten. Das ist typisch für Christen. Sie überwinden das Böse mit dem Guten. Sie sind anders als alle anderen Geschöpfe. Wenn die einen beißen, lecken sie und küssen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 heißt es, sie sind eine neue Schöpfung. Das sind Christen, sie sind neue Menschen, sie sind veränderte Menschen. Und immer mehr verändert sich in ihrem Leben. Sie sind hart am Anfang, sie sind stur am Anfang, sie sind vielleicht negativ am Anfang, sie sind vielleicht falsch gepolt im Leben. Aber durch die Gnade Gottes, sie werden von Tag zu Tag erneuert. Und Wort Gottes sagt, erneuert eure Gesinnung und euer Denken und so weiter. Und dann lese ich weiter. Alles, was von Gott geboren ist, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9, überwindet die Welt. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet das ganze System, die ganze Situation, die haben alles im Griff. Dann gehe ich weiter hier. Menschen, die eine neue Schöpfung geworden sind, sie gehen in eine andere Richtung. Sie gehen nicht mehr dort, wo sie bei den Schweinen Dreck gefressen haben und dort sich gesuhlt haben. Und ich muss vorstellen, der verlorene Sohn haust im Stall. Der verlässt den Saustall und er geht zum Vater und da kriegt er warmes Bett und warme, schöne Kleider wieder und gutes, sauberes Essen und nicht dieses Gefräß. Der verlorene Sohn kommt zum Vater und sagt, mein Vater hat Brot, die Fülle. Die neue Schöpfung, die neuen Menschen identifizieren sich mit Jesus. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Und ich möchte dir zeigen, was das Salz wirklich ist. Ist nicht nur, dass wir das etwas daher sagen. Weißt du, sie identifizieren sich mehr und mehr mit Jesus und nicht mit dem System und mit dieser Welt und mit der Situation. Die neue Schöpfung, sie haben einen anderen Geist. Wir haben ja auch diese Tage gesprochen. Daniel hatte einen anderen Geist, die drei Jünglinge hatten einen anderen Geist. Kaleb und Josua, sie hatten einen anderen Geist. Die meisten haben einen Teufel und nicht diesen anderen Geist, diesen negativen, pessimistischen Geist. Weißt du, Gottes Kinder haben einen positiven Geist. Eine positive Ausstrahlung in allen Dingen. Sie haben einen anderen Vater. Sie haben einen anderen Vater. Gott wohnt in ihnen. Gott ist ihr Vater und nicht der Teufel. Jesus sagt zu den Juden, euer Vater ist der Teufel. Obwohl sie das Gesetz hatten, den Tempel hatten, obwohl sie alles hatten. Und sagt auch diesen frommen, scheinheiligen Leuten, euer Vater ist der Teufel. Kannst du das vorstellen? Stell dir mal, wenn Jesus heute leben würde und in Deutschland das sagen würde, kommt er gleich ins Gefängnis. Das wäre antisemitisch. Aber er sagt, ihr habt den Teufel. Also, damals konnte man das noch sagen. Die Menschen, die Jesus haben, sie sind ganz neu. Sie haben nicht mehr sich selbst im Griff. Denn heutzutage ist ein Götze, das sehr stark dominiert. Ist nicht das Geld so sehr. Ich. Und so krächzen sie die ganze Zeit. Ich. Selbst. Also selbst machen, eigenmächtig machen, das ist also heute diese Tendenz. Ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Du musst viel selber machen, aber mit Gott, im Auftrag Gottes, auf Befehl Gottes. Der Teufel macht alles von selbst und er sagt dir, mach das so, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Er will dich aktivieren. Nein, dich darf nicht der Teufel aktivieren, dich muss der Heilige Geist aktivieren. Dann bist du aktiv. Sonst bist du destruktiv. Verstehst du? Dann zerstörst du mir, richtest mir Schaden an. Wahres Christentum. Und jetzt sage ich euch, passt auf, Geschwister. Passt auf, was ich euch sage. Und ich predige einfach im Geist Gottes und ich predige Freiheit. Wahres Christentum ist nicht Quantität, die Masse, sondern Qualität. Wahres Christentum ist nicht Quantität. Weißt du, viel, 30.000. Nein, wahres Christentum sind 300 Mann bei Gideon. Die wirklich durch dick und dünn gehen. Nicht Quantität, sondern Qualität. Und das ist, was Gott sucht. Hier in diesen Gottesdiensten hörst du die Wahrheit. Manchen passt es nicht, manchen passt es gut. Manche sagen noch mehr. Nein, ich versuche zu dosieren, dass jeder was abbekommt. Und ich denke, die Botschaft, die ich heute Morgen habe, Christen sind Konservierungsmittel. Christen sind anders als die anderen. Sonst bist du wertlos für diese Welt. Christen sind anders als die Masse, als die Gesellschaft, als die Religion. Ein Christ denkt anders und er handelt auch anders. Das ist das Geheimnis. Glaubst du das, dass es so ist? Ein Christ denkt und handelt anders. Er entscheidet sich auch anders. Er fragt sich immer wieder, dient das zur Ehre Gottes? Verherrlicht das den Vater im Himmel? Ist das, baut es jemand auf? Fördert das jemand? Er redet anders. Er verhält sich anders. Und ich habe gesagt, er weiß, wie man sich benimmt. Und ein wahrer Christ hat andere Kultur und einen anderen Anstand. Ein wahrer Christ ist kultiviert. Weißt du, die manche, die nur in Oper und Theater gehen und so weiter, nur noch super Musik hören, die denken, sie sind kultiviert. Aber die wissen gar nicht, was Kultur wirklich ist. Kultur ist, dass Gott in uns Gestalt gewinnt, dass der Heilige Geist in uns Gestalt gewinnt, dass Gott anfängt, uns zu gestalten. Ein wahrer Christ, und jetzt komme ich zu dem Punkt, was mir als erstes mal wichtig ist, ein wahrer Christ hat Charakter. Ein wahrer Christ hat Charakter. Weißt du, was Charakter ist? Charakter ist, was von Gott kommt und Gott uns formt und wo Gott uns prägt und wo Gott uns gestaltet. Charakter ist das Edle. Das ist Kultur. Das ist eigentlich was vom Menschen. Weißt du, Schönheit ist vergänglich, aber was für die Ewigkeit bleibt, das ist der Charakter. Das ist der Charakter. Charakter bleibt immer auf ewig. Die Chinesen sagen, nicht was das Leben mit dir macht, ist wichtig, sondern was du mit deinem Leben anfängst. Darauf kommt es an. Was du mit deinem Leben anfängst. Weißt du, das zählt allein für die Ewigkeit. Der Charakter ist so wichtig. Viele beten, oh Gott, ich brauche mehr Glauben. Hör doch auf zu beten, oh Gott, ich brauche mehr Glauben. Oder dieses und jenes. Fang an zu beten, lieber, und sag, Herr, Allmächtiger, hilf meinem Charakter zu entwickeln, dass ich ein Charaktermensch werde. Und wenn du ein Charaktermensch bist, wenn du nicht mehr charakterlos bist, dann werden deine Gebete von selbst erhört. Das Gebet eines Bewährten vermag viel, heißt es in der Schrift. Charakter. Herr, hilf mein Charakter zu entwickeln. Und dann kommt der Glaube von selbst. Dann kommt die Liebe von selbst. Dann kommt die Freundlichkeit von selbst. Dann kommt die Geduld von selbst. Wenn du Charakter hast, charaktervolle Menschen wissen, wie man lebt und wie man dient. Darum hat Jesus seinen Jüngern zuerst die Bergpredigt gehalten und dann erst ausgesandt. Geht hin in alle Welt. Manche möchten rennen ohne Charakter. Und wenn Leute anfangen, ohne Charakter zu rennen, die bauen nur Unsinn. Weißt du, die Sünde, deine Sünden, meine Sünden sind in einer Minute vergeben gewesen. Ich bin zum Heiland gekommen, sagte Jesus, vergib mir meine Sünden, und sie waren vergeben. Aber weißt du, ich brauche ein ganzes Leben lang, um meinen Charakter von Gott prägen, formen und ausarbeiten zu lassen. Bin ich immer noch dabei. Mein Charakter. Und wenn du mich kennst, ich hab gedacht, jetzt kann ich alles abhaken. Von wegen. Jetzt fange ich erst an, meinen Charakter zu gestalten. Meine Sünden sind vergeben, schon. Als ich zu Jesus kam, und jemand hat hier erzählt, Martha hat hier gesungen, als ich zu Jesus kam, sind meine Sünden vergeben worden. Aber wir stehen jetzt in der Schule Gottes, jetzt wird an unserem Charakter gearbeitet. Aber ich bin noch nicht zum Thema. Christen sind Konservierungsmittel. Charakter besteht nicht aus Worten, sondern aus Taten. Das ist, was den Charakter ausmacht. Charakter kann man auch nicht beim Supermarkt hier, den man ankaufen. Charakter wird durch Prüfungen entwickelt. Weißt du, du gehst durch so viele Prüfungen, da wird dein Charakter entwickelt. Durch Tests. Manchmal fällst du durch, manchmal kommst du wieder hoch, wie auch immer. Dein Charakter wird also durch Prüfungen geprägt. Wer den Charakter Jesu hat und wer den Charakter Jesu mal in sich aufgenommen hat, so sein wie Jesus, wer diesen Charakter aufgenommen hat, der hört auf zu sündigen. Der hört auf zu fluchen. Der hört auf, sich aufzuregen. Verstehst du? Ich könnte jetzt noch so viel aufzählen, vieles viel und so weiter. Der redet plötzlich anders. Der automatisch hört er auf zu sündigen. Du musst nicht beten, oh Gott, bewahre mich vor Sünde, bewahre mich vom Fall, bewahre mich von dem, bewahre mich von den Dämonen, bewahre mich von dem. Nein, wenn du einen Charakter hast, hast du all diese Dinge nicht. Meine Bibel sagt, und so leget ab die Untugenden. Das ist, der Heilige Geist hilft uns, auch mit den Dingen fertig zu werden. Legt ab die Untugenden. Also Charakter ist die Frucht des Heiligen Geistes, habe ich diese Woche gesprochen. Hör diese Predigten von Freitag, Samstag und Mittwoch an. Jesus will, dass wir Salz und Licht der Welt sind. Salz der Erde und Licht der Welt sind zwei Dinge, sind zwei verschiedene Stiefeln. Das eine ist die Erde, das Praktische, da wo du lebst. Und das andere ist die Welt draußen, die Umgebung, Deutschland, Berlin. Oder wo du auch immer dich befindest. Manche Leute, selbst in der Türkei, hören Leute diese Predigten. Leute, die Deutsch kennen, hören diese Predigten. Ich bin begeistert. Weißt du, in der Türkei dürfte ich nicht predigen. Aber meine Internetbotschaften kommen dort an. Und die werden sogar kopiert und weiterverbreitet. Unterschwellig. Weißt du, Gottes Wort arbeitet weiter im Verborgenen. Gottes Wort ist nicht gebunden. Aber wir sind zuerst mal hier Licht und Salz. Ein Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung am hellsten. Und erst in der Ferne ist es nur eine kleine Funzel. Jesus sagt, dass wir bereits Salz sind. Nicht, dass ich werde. Das ist mir so groß heute Morgen geworden. Ich werde nicht Salz. Ich bin. Und jetzt muss ich meine Funktion ausüben. Wir müssen nicht erst irgendetwas werden. Jesus sagt, ihr seid meine Schafe, wenn ihr meine Stimme hört. Ihr seid meine Reben am Weinstock, wenn ihr in mir bleibt. Ihr seid bereits das Licht der Welt. Ihr seid Kinder Gottes. Weißt du, wir müssen nicht Kinder Gottes werden, wir sind. Wir müssen uns jetzt als Kinder Gottes entwickeln, benehmen. Als Gotteskinder leben. Und nicht als Weltkinder und Teufelskinder oder sonst was. Oder vergebunden und dahin vegetieren. Nein, wir sollen anfangen, dem zu entsprechen, was wir sagen, dass wir sind. In den Sendschreiben ist da eine Passage mal irgendwo, du sagst, dass du lebst und bist tot. Also du musst Zeichen setzen, dass du lebst. Mit der Hand winken oder mit den Augen zucken oder Mund aufmachen oder atmen anzufangen, zu beten und so weiter. Du musst Zeichen setzen, dass du existierst. Unser Leben muss immer übereinstimmen mit dem Etikett, was da draufsteht. Sonst bist du ein Etikettenschwindler. Weißt du, da steht drauf, aber es ist nicht drin, was draufsteht. Weißt du, auf deinem Leben steht, ich bin Christ. Da kann alles draufstehen. Weißt du, Papier ist geduldig. Aber was ist da drin? Zum General von Fiebern, das war ein Prediger vor ein paar Jahrzehnten, und zu diesem Mann, der war als die Generäle waren, der ist einmal irgendwo ausgeritten und hat sein Jackett im Gestrüpp zerrissen. Und dann kommt er zu seiner Kompanie und sagt, wer ist hier ein Schneider? Und dann kommt ein junger Bursche und stellt sich hin, ich bin ein Schneider. Dann sagt er, gut, kommst nachher mit mir auf dem Zimmer. Und als er im Zimmer ist, dann sagt er, guck mal hier, das Jackett müsste repariert werden. Dann sagt er, Herr General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so heißen viele Christen und sie sind keine Christen. Die haben keine Ahnung von Nähnadel und Zwirn und Schere und weiß ich sonst noch, was so ein Schneider wissen muss. Von diesen simplen Dingen. Es stimmt nicht mit dem, was sie sagen. Weißt du, sonst müssten wir eigentlich unseren Namen Christ ablegen. Zum Alexander den Großen, ich mag den Alexander von seiner Mentalität und Art, Alexander den Großen, diesen Feldherrn, da ist ein Soldat, der hat desertiert, also fluchtartig die Armee verlassen irgendwo und wurde erwischt und wird dem Alexander vorgeführt. Dieser Soldat hat desertiert. Und dann sagt er, wie heißen Sie? Alexander. Was? Sie heißen Alexander? Ich heiße auch Alexander. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind Sie ein Alexander oder Sie haben kein Existenzrecht. Gucken Sie mich an. Ich bin ein Feldherr, ich bin ein Kämpfer, ich desertiere nicht, ich laufe nicht weg, ich gebe die Sache nicht auf. Und du bist ein Feigling und ich möchte nicht mich mit dir identifizieren. Entweder bist du Alexander oder legst den Namen Alexander ab und hörst auf, Alexander zu existieren. Christen sollten aufhören, sich Christen zu schimpfen, wenn sie keine Christen sind. Pastor, was sagst du? Weißt du, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Du hast den Namen, dass du lebst und hast kein Leben, kein göttliches Leben in dir. Weißt du, wenn der Inhalt nicht stimmt, kann auf der Flasche so viel stehen, was weiß ich da, ist nur eine Täuschung. In der Offenbarung steht also, Kapitel 2 und 3 steht da mehrmals. Und ich möchte lesen, Offenbarung Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Gut, dass Gott uns kennt. Du bist aber reich. Verstehst du? Du bist reich. Und die Lästerungen von denen, die da sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie kommen aus der Synagoge Satans. Ich kenne deine Bedrängnis. Ich weiß, wo du bist und was du bist. Und so weiter. Kapitel 3, Vers 9, Offenbarung. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge Satans, die sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich je und je geliebt habe. Das ist die Botschaft. Verstehst? Ich kenne dich. Weißt du, viele können viel sagen. Ich bin ein Jude, ich bin ein Deutscher. Ich bin eigentlich über die ganzen Fußballmannschaften schockiert. Weißt du, das spielt die deutsche Nationalmannschaft. Aber wenn du anguckst, da sind Türken dabei, da sind Farbige dabei, da sind Afrikaner dabei. Wo sind die Deutschen? Oder die Spanier, da kaufen sie jemand aus Brasilien. Und die spielen in ihrer Nationalmannschaft. Weißt du, die spielen eigentlich gar nicht das für die Nationalmannschaft. Die spielen dafür, was weiß ich, fürs Geld wahrscheinlich. Aber nicht für die Mannschaft. Wir sollten also für die Gemeinde spielen, für Jesus spielen, für den Heiligen Geist spielen. Weißt du, und ich denke, die Spanier sollen mit den Spaniern spielen. Und die Deutschen mit den Deutschen. Und die Türken mit den Türken. Und die Portugiesen mit den Portugiesen. Aber da spielen immer andere mit. Und das sind überwiegend andere, nicht die. Und deshalb, ich frage mich manchmal, sieht es vielleicht im Volk Gottes auch nicht besser aus? Sieht es bei Gott des Kindern auch nicht besser aus? Da spielen andere Nationalitäten. In aller Liebe, ich habe nicht viele Nationalitäten. Aber wir sollen zur Familie Gottes gehören und immer dementsprechend. Ich kenne und ich weiß und so weiter. Und der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Und das ist das Schlimme dabei. Ich habe ja über die Engel gestern gesprochen. Weißt du, der Teufel versteht ganz raffiniert, als ein Heiliger zu spielen. Du musst den Teufel beten sehen, wie der betet. Der betet, der kann beten, der kann singen. Besser wie jeder Superstar in dieser Welt. Er spielt den Anständigen. Weißt du, und das sind die Leute, die dessen Vater der Teufel ist. Die spielen immer den Heiligen. Und wie? Die spielen den Heiligen, die spielen was vor. Ich bin so gläubig, ich glaube an Zeichen und Wunder. Sogar, dass die Steine Brot werden. Das alles glaubt der Teufel. Das glaubst du nicht einmal, als Kind Gottes. Der Teufel führt ein Doppelleben. Ihr seid das Salz der Erde, ist meine Botschaft. Christen sind Konservierungsmittel. Christen sind das Licht der Welt. Und guck mal, wenn man ein Doppelleben führt. Der Teufel ist immer noch der alte Teufel, was er schon immer war. Dass sich gar nicht groß verändert. Wenn wir Christen sind, bei uns muss eine Veränderung stattfinden. Von einst und jetzt. Ein Unterschied muss da sein. Und wenn der Unterschied nicht da ist, dann ist irgendwas fraglich. Da hat sich nichts verändert. Der Teufel hat sich in den letzten 6000 Jahren sich kein Gramm geändert. Er ist immer noch derselbe geblieben. Immer noch der alte Rebell, der Stolze und Eingebildete. Und das sind auch die Kinder, seine Anhänger, sein Anhang. Die sind immer noch stolz, die bilden sich was ein. Wir sind besser wie die anderen. Sind neidisch und eifersüchtig auf die anderen. Der Teufel war eifersüchtig auf Gott und neidisch auf Gott und Jesus und so weiter. Und der muss weg. Sie sind immer egoistisch. Sie haben sich nicht verändert. Und der Teufel ist immer noch verlogen. Und Schauspieler. Und da sind alle, die bei ihm auch sogar noch in die Schule gehen und von ihm noch lernen und abgucken. Ja, aber guck mal, der ist so geistlich. Aber du weißt nicht, was dahinter steht noch. Hinter den Kulissen, was da läuft und passiert. Weißt du, die tun den Blinker rechts aus und fahren links. So sind die Kinder Satans in dieser Welt. Sie tun immer so und dergleichen und so weiter. Ach, ihr seid so lieb und nett und so freundlich. Und die meisten fallen auf diesem Schleim rein, weil wonach die Ohren jücken, redet er. Es sind alle, die noch seine Freunde sind, die noch nicht erlöst sind. Kinder Gottes sind erlöst. Die gehen nicht auf jedem Leim rein und fallen nicht auf jeden Leim rein. Die meisten Leute merken nicht, zu wem sie in die Gebetsstunde gehen. Ich sag das. Weißt du, der Teufel betet so fromm, so gewaltig, so mächtig. Und hier, in der Offenbarung habe ich gelesen, Synagoge Satans. Weißt du, es geht nur noch um mich, um mich, um mich, um mich. Meine Schwiegermutter, mein Ochse, mein Auto, mein Parkplatz, mein Haus, meine Möbel, mein Geld, mein Kredit, mein Recht. Ich könnte ganze Litanei hier runterleiern. Das sind die heutigen Götzen. Mich, mich, mich. Der Teufel und sein Anhang, zu ihm gehören auch alle Antichristen, die wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Denn wenn sie mit Jesus zu tun würden, mit Jesus in Berührung kommen würden, sie würden sich verändern. Bei Jesus kannst du nicht mehr der gleiche bleiben, wie du warst. Guck mal, der Teufel ist ein frommer Angeber, macht alles mit, was die Christen auch mitmachen. Weißt du, der ist ganz firm, benimmt sich wie ein Christ, redet, schleimt wie ein Christ, singt wie ein Christ, betet wie ein Christ, redet wie ein Lamm und ist ein Drache. Weißt du, darauf kommt es an. Was ist innen drin? Nicht, was du für ein Fell hast. Jedem Löwen kannst du einen Schafspelz überziehen oder jedem Wolf. Und da gibt es die Wölfe im Schafspelz. Die reden wie ein Lamm und sind ein Drachen von Natur. Lies die Offenbarung. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid. Was ist deine wahre Natur in dir? Das ist ein Prozess, um Salz zu werden. Salz wird man nicht so von heute auf morgen. Salz entsteht durch Verdunstung. Was es auch immer heißt. Wir müssen also unserer Sendung bewusst sein. Wir müssen anders sein als die anderen. Und wir sind es auch. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Wir sind anders. Und wir wollen anders bleiben. Und wir wollen uns nicht anpassen zu den anderen. Auch wenn die Leute das nicht verstehen. Warum machst du da nicht mit und warum machst du da nicht mit und warum machst du da nicht mit? Wir können nicht überall mitmachen. Entweder machen wir bei Jesus mit oder bei der Turmbaum GmbH und Co. und KG. Bei Babel, was es auch immer ist. Wir sind nicht von dieser Welt. Also das klingt komisch. Ich sage, das ist hart zu sagen, was ich hier sage. Wir sind nicht von dieser Welt. Denn Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und weißt du, wo das Reich Gottes ist? Nicht auf dem Jupiter und Venus und Merkur und sonst wo. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und da passieren die großen Umwälzungen. Da passiert die große Revolution. Wir sind Bürger einer anderen Welt. Und da sind wir hier drin. Wir sind im Himmel, unser Wandel ist im Himmel, unser Bürgertum ist im Himmel, aber wir sind noch auf Erden. Eigentlich zwiespältig. Weißt du, in dieser Welt sind wir Staatenlose. Da gehören wir weder dahin noch dahin. In dieser Welt sind wir Staatenlose, Lieben. In dieser Welt sind wir vogelfrei. Weißt du, was das ist? Dich kann jeder abknallen. Wir sind vogelfrei. In dieser Welt sind wir heimatlos. In dieser Welt, das ist nicht unser Bürgertum. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, bei Gott. Und unsere letzte Ruhe werden wir nicht. Die meisten frommen Juden, die möchten auf dem Ölberg beerdigt werden. Aus welchem Grund auch immer. Weil sie glauben, da wären sie dem lieben Gott viel näher. Weißt du, ich möchte nicht am Ölberg ruhen, ich möchte in der Hand Gottes ruhen. Mein Leben soll in die Hände Gottes sein. Jesus befahl seinen Geist, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Nicht auf dem Ölberg. Garten Gethsemane womöglich noch oder dem Gartengrab. Du kannst dieser Welt nur dienen. Du kannst dieser Welt nur dienen, wenn du zu dieser Welt Abstand bekommst. Verstehst du mich? Vielleicht nicht, lass es. Weißt du, wenn du das auslebst, was du wirklich bist, dann kannst du der Welt dienen. Wenn du deine wahre Identität erkennst und erkennst, wer bist du, warum hat Gott dich geschaffen, welche Gaben hat er dir gegeben, nicht den anderen, dir. Wenn du dich selbst entdeckst und die Maske, diese fromme Maske vor allem ablegst. Christen sind immer einseitig. Sie haben Scheuklappen. Das sind Christen. Sie gucken nicht was anderes. Sie schauen nur auf Gott. Sie vertrauen nur Gott. Sie lieben nur Gott. Sie dienen nur Gott. Sie hören auf Gott. Sie haben Scheuklappen. In der Bibel heißt es, dass Gott gar nicht die lauwarmen Christen haben möchte, die lauwarmen Gläubigen. Er sagt, entweder bist du Atheist, ein Gottloser, kalt, oder du bist heiß. Dazwischen, das dazwischen, dieses Lauwarme mag ich nicht. Die speiche ich aus meinem Mund. Was sagt er im Sendschreiben einmal? Ach, dass du kalt oder heiß seist. Wenn du lauwarm bist, spucke ich dich aus meinem Mund. Stell dir mal vor, Gott sagt, pff, will ich dich nicht. Verschwinde. Lauwarme Christen. Deshalb, Geschwister, wir haben eine große Herausforderung heute. Christen sind das Konservierungsmittel dieses Universums, dieser Welt. Lauwarme, aber erreichen nichts. Weißt du, dann weiß der Teufel nicht, was er mit dir anfangen soll und der liebe Gott auch nicht. Was soll er mit dir machen? Lauwarme Christen. Zurzeit ist ein Skandal. Die meisten kriegen das gar nicht mit. Aber ich versuche das in publik zu machen, auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Das hat auch einen bestimmten Grund. Kirchen werden zu Moscheen in Mönchengladbach und so weiter. Und hier in Berlin eine Methodistenkirche in Neukölln. Und im Tempelhof sind Moscheen, christliche, freikirchliche Gemeindehäuser von den Methodisten, sind als Moscheen übergeben worden. Pass auf, weißt du, das fehlt nicht mehr viel. Nicht die großen katholischen und evangelischen, nein, die Freikirchen fangen an mit dem Untergang. Die geben dem, die übergeben hier und so weiter. Das Salz ist dumm geworden, so nichts mehr nütze. Weißt du, da wo die Gotteskinder das Geld gespendet haben, damit das Haus Gottes steht und so weiter, das letzte Opfer gebracht haben, den Zehnten den Leuten abgeknüpft haben und so weiter. Da, diese Gebäude, die kriegen die Moslems jetzt. Hier in Berlin zwei freikirchliche Gemeindehäuser von den Methodisten. Und in Mönchengladbach ist jetzt vor ein paar Tagen das passiert. Wo das Salz dumm ist, ist nicht mal Nütze für Streusalz, sagt Jesus. Das Salz ist dumm geworden. Ist schade. Zu nichts mehr nütze. Man baut Kirchen und so weiter und man übergibt den Moslems. Und weißt du, da wird nicht mehr der lebendige Heiland und Jesus Christus angebetet und Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da wird der Allah angebetet. Und Allah ist ein Wüstendämon. Lass uns mal. Verstehst, viele verstehen das nicht, was es ist. Es ist einer, der den Mohammed aus der Wüste da als den Hauptgott genommen hat. Jedes Opfer muss mit Salz gesalzen werden, steht in der Bibel. Weißt du, die Christen haben so viel investiert in die Sache und die übergeben jetzt Muslims. Und gerade einer, dieser Walter Kleiber, der Methodistenbischof, der hat mich angegriffen, weil als Elisabeth Syre da war und bei uns gepredigt hatte, hat er da irgendwo Zeitungsartikel gelesen und er hat gesagt, der Baptismus muss abgesetzt werden, solche Leute dürfen nicht predigen wie die Frau Syre, Elisabeth Syre hier und so weiter. Die sind Schwärmer, alles, die sind Fantasten, alles und so weiter, sie sind Fundamentalisten. Ich habe mit Freimaurertum und Humanismus nichts zu tun und so weiter. Und weil ich das nicht zu tun habe, dann soll man mich absetzen, hat er geschrieben. Und heute weiter dann, oder übergibt den Moslems die Kirche in Mönchengladbach. Der Mann. Du siehst, wir sind Fundamentalisten. Wir glauben, unser Fundament ist Jesus Christus. Halleluja. Und wir sind lieber Schwärmer und sind begeistert von Jesus. Aber du siehst, da nimmt er Notiz und schreibt gegen mich persönlich, greift mich persönlich an und hat keine Ruhe gegeben. Da sind mehrere Briefe hin und her gelaufen. Und er sagt, wir dienen Gott und wir lassen uns nicht stören. Also der Teufel möchte, dass wir dem Humanismus dienen, der ACK, der Ökumene, aber wir dienen Gott, Halleluja. Und wir machen weiter und wir lassen uns nicht unterkriegen. Aber du siehst, der Mann, der übergibt, nehmt. Die werden auch alle anderen Sachen einnehmen. Und gerade die Methodisten sind die Vorreiter bei der Ökumene. John Wesley hat in seine große Predigt, und da hat er sich noch gerühmt und was sich eingebildet, hat er 1717 in der Loge der Freimaurer gesprochen. Und seitdem ist er ein Freimaurer, denn niemand darf in eine Freimaurerloge sprechen, es sei denn, er ist ein Freimaurer selbst. Und da siehst du, da sind die Weichen schon gelegt worden in diese Richtung. Und dann muss man sich nicht wundern, wo die Brüder alle landen. Das Salz wird dumm. Das Salz wird dumm. Und weißt du, Salz und Sauerteig gehören nicht zusammen. Der Sauerteig treibt und Salz bringt es zurück. Stoppt es. Und das ist eine Botschaft da drin. Also Salz und Sauerteig. Zum Opfer muss immer Salz dazu gehören. Das sind so viele Bibelstellen. Ich will nicht die Bibelstellen auflisten, aber nur wie gesagt, nicht Sauerteig im Heiligtum Gottes, nicht was treibt so Begeisterung und. Da gehört Salz hinein. Jedes Opfer und Salz ist zur Desinfektion. Ich weiß, bei uns zu Hause, wir haben kein Antibiotika gehabt. Da hat meine Mutter genommen und mit Salz die Wunde eingerieben. Hat nicht gut getan, aber es ist sauber gewesen. Die Wunde mit Salz ausgerieben. Salz ist wie Antibiotika. Verstehst du? Gott hat gewusst, warum Salz hineingehört. Und Christen sind Salz in dieser Welt. Da werden die Wunden ausgerieben, desinfiziert. Da brauchst du kein Antibiotika, geistlich gesprochen. Jesus kam in eine Welt, die war verdorben. Und Christen sollen Konservierungsmittel sein jetzt, seine Boten und so weiter. Und sie sollen dienen. Christen können nicht alle Welt, die ganze Fäulnis retten. Du kannst nicht den ganzen Abfall retten, aber du kannst etliche retten. Das ist unser Auftrag, etliche. Etliche kannst du bewahren. Du kannst deinen Nachbar, deine Nachbarin bewahren. Du kannst einen Zettel nehmen und irgendjemand, vielleicht kannst du so als Salzkörnchen jemand bewahren und sagen, du, dir kann jemand helfen, du musst nicht verzweifeln, du musst nicht zum Fenster rausspringen. Christen können nicht allen dienen, aber sie können etlichen dienen. Sie können etliche Irrläufer bewahren, etliche Verführte wieder zurückbringen. Oder du warnst den Gottlosen oder den Verderbten und sagst, wenn du das tust, vielleicht kannst du ihn warnen. Wenn du ihn gewarnt hast und hast du deinen Teil getan, du bist nicht mehr schuldig an seinem Blut, Hesekiel Kapitel 3 und 33, dann bist du nicht mehr schuld und du hast deine Seele gerettet und seine Seele auch noch dazu. Das ist Gnade. Wahre Christen versuchen, anderen zu helfen, die sterben wollen. Wie heißt es einmal von Petrus? Petrus, wenn du dich mal eins bekehrst, stärke das, was sterben will. Oder die Gemeinde hier in Sardes, stärke das, was sterben will. Stärke das, steh auf, so wird Christus dich erleuchten, heißt es auf der einen Seite. Und dann stärke das, was sterben will. Wir haben einen Auftrag, den Sterbenden zu dienen. Vor dem Fäulnis sie bewahren. Petrus soll die anderen stärken, Salz sein. Salz ist eine Würze. Ein Essen ohne Salz, das ist fad. Liebe Hausfrauen, ihr wisst es ja, man kann natürlich die Suppe auch versalzen. Auch als Christen. Wir können auch manchmal unsere ganze Umgebung versalzen. So fromm sein. Weißt du, das Salz braucht man nicht in Massen, da braucht man Qualität. Weißt du, die denken, wenn wir in der Regierung, im Fernsehen und im Stadion sind und so weiter, dann, nein, Christen, die sollen sich zerstreuen und wo sie sind, sie sollen Licht und Salz sein. Das ist die Sache. Die sollen entgegenwirken gegen die Fäulnis und sagen, nee. Als ich Christ wurde, ich wusste gar nicht, wie man Christ wird eigentlich. Ich bin Christ geworden und dann war ich Christ auf einmal und dann komme ich in meinem Arbeitsplatz zurück als Christ. Und ich war ein paar Wochen erst Christ, komme ich zurück und mein Kollege, der flucht und schimpft, Bayern können sehr gut fluchen, also besser als du denkst und ahnst. Und die, da konnten sie loslegen, wenn die mal losgelassen haben, so, da wurde alles durchgelässert. Und bei uns war ein Prediger, der hat dann einen Gottesdienst gehalten, du sollst nicht einmal Jemene sagen. Weißt du, Jemene heißt Jesus Maria. Und was weiß ich, und dann, was so alles so hieß da. Also den Namen Gottes nicht missbrauchen und der hat geflucht. Also alles, was der Prediger gesagt hat, was man nicht macht, das hat er gemacht. Und dann habe ich gesagt, Robert hieß er, habe gesagt, Robert, ich bin jetzt Christ geworden, bei mir hier an dieser Stelle, an meiner Maschine wird nicht geflucht. Oh, was bildest du da ein? Bist du ein Heiliger? Ja, habe ich gesagt, das will ich werden mal. Ich will mal Heiliger werden. Und so weiter, wird nicht geflucht. Dann hat er überall erzählt, der Matthäus ist ein Heiliger geworden. Bei ihm darf man nicht mehr fluchen. Und dann, wenn irgendwas rausgerutscht ist, weißt du, wenn der auf den Finger sich gehauen hat oder sonst was, da ist immer was ausgerutscht. Und dann sagt, ich weiß, ich darf hier nicht fluchen. Das ging eine ganze Weile, ich darf nicht fluchen. Das Salz wirkt. Und ich habe festgestellt, wie das Salz funktioniert. Hier darf ich nicht fluchen. Wenn wir uns nicht zu Wort melden, macht der Teufel, was er will. Wenn wir nicht reagieren, und Christen sollen reagieren, nicht nur auf das, was passiert, sondern sie sollen auch auf das, was gesagt und getan wird. Wir müssen einen Geschmack abgeben. Ja, wird nicht geflucht. Du musst dich unmöglich nicht benehmen, aber du solltest auf die Fehler hinweisen. Du sagst, horch, in meiner Umgebung wird das nicht gemacht. Es wird nicht geflucht. Weißt du, wahre Christen, sie geben ihr Zeugnis weiter, sie beten, durch ihr Gebet, sie versuchen auch dazu, Fürbitte ist auch so eine Wirkung. Weißt du, der Salz ist eigentlich so ein paar Körnchen. Du brauchst nicht viel Salz. Du brauchst nur etwas Wirkung in deinem Leben, Geisteswirkung. Salz entsteht durch Verdunstung. Wer schon mal in Israel war, am Toten Meer, da gibt es Salz in Hülle und Fülle. Salzmeer heißt es eigentlich, richtig übersetzt. Salz entsteht durch Sonneneinstrahlung. Dieses Salz hat Jesus gemeint, als er über das Salz sprach, das Salz vom Toten Meer. Entsteht durch Sonneneinstrahlung, dann lagert sich das ab, dann kommt wieder neues Wasser, wird noch rübergespült und durch Ausspülung und so weiter, dann kommen entweder, wird das Kochsalz kristallisiert und das andere, ganze Unrat wird ausgeschwemmt und ausgewaschen, dann wird das infiltriert. Das ist auch so, wie Salz entsteht. Oder bei uns durch Sieden, die Halligen, das waren mal die, in Norddeutschland die Städten, wo Salz produziert wurde, oder Hall heißt Salz. In der altdeutschen Sprache, Halligen und Hall, und haben dann den Namen davon, durch das Sieden, durch das Trocknen, das Nordmeerwasser, Nordseewasser, das hat produziert, also Salz, und das wurde natürlich vermarktet und verkauft. Manchmal haben Soldaten im Altertum sogar ihr Sold durch Salz bezahlt bekommen. Also Salz hat eine ganz große Bedeutung. Manchmal war es teurer als Gold, und Jesus sagt, ihr seid das Salz. Wenn wir solche Prozesse durchlaufen, durch solche Läuterungsprozesse, wie die Salzkörner, dann seid ihr das geworden. Ihr seid das Salz der Welt. Weißt du, wir werden durch dieses ständige Sieden und Trocknen und Ablagern und wieder auswaschen und, wir werden salzig. Salziges Wasser, Meerwasser, und dann wird es gefiltert und entsteht Salz. Du weißt es, wie Salz entsteht. Man setzt in den Kochtopf und plötzlich hast du eine weiße Schicht unten. Da lagert sich das Salz ab. Und es ist bemerkenswert, dass Jesus gerade dieses Bild nimmt und sagt, ihr seid das Salz der Erde. Das ist Salz der Erde. Das sind die Menschen, die dir anvertraut sind. Für die bist du Salz. Die Würze Gottes. Der Alltag, die Erde. Weißt du, der Acker, da wo du arbeitest, dein Arbeitsplatz, das ist da, wo du als Salz wirken solltest. Das, was du kannst und da, wo du das Sagen hast, wo du das Sagen nicht hast, kannst du nichts machen. Du kannst nicht über deinen Chef kommandieren. Dein Chef bestimmt über die Firma, nicht du. Aber du kannst ein bisschen so hinwirken, dass es ein bisschen anders aussieht. Und das ist unsere Gemeinde und das ist doch, wovon wir leben. Das ist die Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr. das, was wir erreichen können, nicht, was wir nicht erreichen können, aber da, wo wir sind, da sollen wir wirken und arbeiten. Unsere Zeit zum Beispiel, die soll auch mit Salz gewürzt sein. Ihr seid das Salz. In der Bibel heißt es, mit Feuer und Salz gesalzen soll alles werden. Jesus sagt es. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden und jedes Schlachtopfer wird mit Salz gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos wird. Das Salz salzlos wird. Eine Formulierung, biblische Formulierung. Aber wenn das Salz salzlos wird, womit soll man es würzen? Habt ihr Salz mit euch selbst und ihr seid das Salz und so weiter. Und dann wird noch ein Stichwort gegeben in Markus 9, Vers 49 und 50 und so weiter. Habt Frieden miteinander. Das Salz wirkt sich aus, nicht, dass du beißt und frisst, sondern dass du Frieden hast mit deinem Nachbar und deinem Nächsten. Habt Frieden miteinander. Weißt du, hier wird gezeigt, dass das Salz der Erde etwas mit unserem Verhalten zu tun hat. Habt Frieden mit jedermann. Habt Frieden mit jedermann. Salz in uns sollst andere zum Frieden führen. Das ist gut. Das ist gut. Es schmeckt gut. Die Suppe ist gut gesalzen, nicht übersalzen. Die schmeckt gut. Weißt du, und das hält das Fäulnis auf, dieser Salz. Jeder soll mit Feuer gesalzen werden. Jedes Schlachtopfer mit Salz gesalzen werden. Feuer ist das Symbol der prüfenden und des reinigenden Gerichtes Gottes, der Vergeltung. Gott soll uns reinigen, läutern und so weiter. Und dann entsteht Salz. Weißt du, Salz wird nicht von heute auf morgen, aber Salz ist ein Prozess. Und deshalb, wir sollen darauf anlegen, unser Leben, dass wir Salz werden. Dass wir anfangen, wie Salz zu funktionieren. Gott ist ein verzehrendes Feuer, Hebräer 12, Vers 29. Der Gläubige unterwirft sich Gott, dass Gott ihn erforschen kann. Gott sagt, denk mir, was denkst du über mich? Wer bin ich eigentlich? Was soll ich? Gott prüft und richtet die Gedanken schon von ferne. Das ist, wie Salz entsteht. Man ist vor Gott offen, transparent. Man reinigt sich selbst. Und jetzt kommt auch wieder, wer sein Wort hält, der reinigt sich selbst. Ich muss vorstellen, du bist es, der sich reinigt. Nicht, dass der Heilige Geist dich abwäscht und abduscht. Du bist es. Du lässt selbst die Dinge los, die du gebunden hast. Du bist es, der die Schlacken weglässt. Denn das Salz zum Toten Meer, wenn es kommt, das ist giftig. Ich bin nur etwas länger als erlaubt im Wasser dort gewesen, im Toten Meer. Das hat mir so gut getan, einfach sich tragen lassen, Zeitung gelesen und alles Mögliche im Toten Meer. Das Bad hat mir so gut getan. Aber ich steige im Bus rein, ich bin wie benebelt. Brom, das ist wie ein Rauschgiftmittel. Verstehst du, ich war benebelt. Ich wusste gar nicht, die Welt dreht sich, alles auf dem Kopf steht bei mir. Weil ich zu lange in diesem Salzwasser war. Weißt du, das Salz muss gereinigt werden. So ein Salz kannst du nicht auf den Tisch bringen. Das schmeckt gar nicht. Das Salz muss geläutert werden. Kochsalz, sauberes Salz, reines Salz. Und das heißt also, dass du manches rauslässt aus deinem Leben. Sonst, wenn du nur im Salz bist, weißt du, du bist auch berauscht. Und ich sehe viele Christen, die sind dann berauscht und das Salz wird dann ausgewaschen und dann sind sie, und dann am Schluss ist es nur noch fades Salz, das ausgewaschene Salz. Wenn das Kochsalz wegfliegt, die Reste bleiben zurück, die Schlacke bleibt zurück. Und das schmeckt gar nicht, das ist alles so fade. Und weißt du, was die dort in Israel machen? Da machen sie Zement aus dem Salz, was ausgewaschen wurde. Du kannst also ein Salz sein und ein Würze sein, oder das, was aus dem Salzwasser rauskommt, ausgewaschen wird, wird Zement. Da benutzen das als Pflaster für die Straße. Und genau das hat Jesus gesagt. Und es wird auf die Straße geworfen und zertreten. Oder die machen dann auch Dach, dass sie ein Dach betonieren, damit mit der Schlacke. Und das Kochsalz ist weg. Das hat keinen Geschmack mehr, keine Bedeutung mehr. Ist fad. Und damit kann man Gips machen. Und die Firmen, die Betriebe dort am Toten Meer, die bauen das Ding alles ab. Und das Salz wird so verwertet und das richtige Salz und das faule Salz, das unbrauchbare Salz, die ganze Schlacke, was der Jordan alles mitbringt ins Tote Meer, damit wird Zement gemacht. Salz ist eine feste chemische Verbindung. Das wirkliche Salz zerfällt in der Natur nicht. Das sind Botschaften drin. Ein wahrer Christ zerfällt in der Natur draußen nicht. Es behält die Identität. Es sei denn, es lässt sich auswaschen. Und viele Christen sind auch ausgewaschen. So viel Spülung, da ist so viel Wasser über ihr Leben geflossen und dergleichen. Da ist nichts mehr von der wahren Substanz ihres Lebens vorhanden. Sie sind nicht mal Kochsalz mehr, nur noch Schlacke. Wenn du die Christen anguckst heute weltweit, die Christenheit grundsätzlich, kannst unsere Gemeinde nehmen, kannst andere Gemeinden nehmen, kannst jede Gemeinde nehmen und so weiter. Weißt du, wie kann Gott das noch Menschen gebrauchen? Die sind mit allen möglichen Lehren gewaschen, mit allen möglichen Gedanken gewaschen. Sie sind gar nicht beständig in Jesus Christus und in der Gemeinde, im Wort, in der Lehre, in der Gemeinschaft der Heiligen, im Brotbrechen. Nein, die machen da alles Mögliche. Soll ich dir sagen, wie das funktioniert? Ich habe hier jemanden in der Gemeinde, die kam neulich, eine Person, und sagte, Bruder Matudis, ich habe mich nochmals taufen lassen, ist bei uns getauft worden. Weißt du, dann sagt diese Person, ja, sie haben mich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Da kam jemand und hat mich aufgeklärt, ich sollte im Namen Jesu getauft werden. Und die Person hat sich taufen lassen im Namen Jesu. Und weißt du, was mit dieser Person passiert ist? Ist irre geworden. Ist irre geworden. Weißt du, was nützt dir, wenn du das eine verachtest, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das steht in der Bibel. Und dann im Namen Jesu nochmals, ein Quatschkopf kommt und bequatscht dann, im Namen Jesu, steht in der Bibel. Aber das ist für die Juden gesagt worden, denn die Juden hatten den Vater und den Heiligen Geist, hatten sie bereits und kannten was und so weiter. Für die war nur noch der Name Jesus ausschlaggebend. Und deshalb ist es ganz einfach. Aber für uns Deutsche, Europäer hier, Christen, du bist getauft, wenn du getauft bist, bist du getauft und bleib getauft. Und lass dich dann nicht immer wieder ummogeln. Das nächste Mal kommt jemand anders, kann ein bisschen beredeter sein, und er wird dich überzeugen, lass dich jetzt auf den Namen Jehova taufen. Und das machen sie. Oder andere Namen. Vergiss das alles. Nächstes Mal, und es wird nicht mehr lange dauern, da werden sie dich auf dem Namen Allah taufen. Es fehlt nicht mehr viel. Wenn die schon die Kirchen denen verkaufen, werden sie auch die Rituale verkaufen. Es wird nicht mehr viel fehlen. Weißt du, und dann wirst du dich dann ständig nur noch immer beim Taufen sein. Und dann wirst du deine Substanz verlieren. Und dann kommst du dir blöd vor. Bleibe bei dem, was du gelernt hast, das, was Gott dir offenbart hat. Weißt du, und dann gibt es Leute, die wollen immer perfekter und heiliger sein wie der liebe Gott. Und sie werden ständig gewaschen. Da kommt doch jemand zu mir und sagt, Bruder Matudis, Gott hat mir einen Dienst gegeben, ich solle Fische waschen. Verstehst du, die Fische sind sauber genug. Die sind im Wasser. Weißt du, und dann gehen die Menschen von einer Prozedur in die andere. Und das ist wie Salz ausgewaschen und ausgespült wird. Da wird nur noch Zement draus. So nichts mehr nütze. Und wenn ich diese Leute angucke, ich kann mir den Namen hinschreiben und dann beobachte ich diese Leute, die fallen in der Ferne liefen. Die sind abgeschrieben. Sind nur noch Betonklötze irgendwo. Statisten. Und dann ein Hindernis, statt ein Segen, dass sie für die Leute sind. Und werden von den Leuten zertreten. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse, da werden uns die Endzeitmenschen vorgestellt. Wie sieht ein Endzeitmensch aus? Ich spreche, Christen sind Konservierungsmittel. Das ist meine Botschaft. Und ich komme noch zum Punkt. Glaub mir das. Das sollst du aber wissen, lieber Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerisch, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild dem Guten, Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben den Wollust mehr als Gott und sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Solche Menschen meiden sie. Meide. Weißt du, da ist das Salz ausgewaschen. Da ist was da. Da ist ein ganzer Klumpen da, so Zement da vom Toten Meer. Da ist was da, aber da ist kein Salz mehr drin. Keine Substanz mehr drin. Da schmeckt es gar nicht. Und zu ihnen gehören auch die, die sich in den Häusern hin und her schleichen. Ganze Hauskreisleute sind dort meistens zu treffen und anzufinden. Leute, die mit der Gemeinde nicht zufrieden sind, die mit dem Pastor nicht zufrieden sind, die nicht mit dem zufrieden sind, mit dem nicht zufrieden sind. Und alles Weiber, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung. Und so weiter. Und da heißt es, zu ihnen gehören auch die, die sich in den Häusern hin und her schleichen und gewisse Frauen gefangen nehmen. Gewisse Frauen. Was sind das für Frauen? Frauen, bei denen die Sexualität nicht stimmt. Schau die Leute an, frag sie, wie sieht es aus, die Sexualität nicht stimmt oder dass die esoterisch sind oder mit welchen Geistern und was weiß ich, die damit beschäftigen. Das sind solche Leute, die mit allen möglichen Wesen sich abgeben, also die ständig studieren, Leute, die ständig das Wort Gottes lernen wollen und lernen nie mehr aus, so steht es in der Bibel, sie lernen und lernen nie mehr aus. Und die mit Sünden beladen sind. Ihre Ehe ist kaputt und das ist kaputt und das ist kaputt und so weiter. Und da stimmt es nicht und dort stimmt es nicht. Und die immer neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber Paulus betont hier dem Timotheus gewisse Frauen. Frauen sind manchmal so die treibende Kraft, dass die Leute da von Gott weggezogen werden. Die waschen, was auch immer. Gott hat in der Gemeinde Salz gegeben und hat dir deine Identität gegeben. Lass deine Identität nicht rauswaschen. Erhalte deine Identität. Weißt du, wir sollen das begreifen. Das falsche, verkehrte, verdrehte Christentum kann dich nur zum Unglauben bringen, aber nicht zum Glauben. Weißt du, je mehr du dich damit abgibst, ich habe jemand hier, mal drüben in der Kirche, das ist schon vor vielen Jahren her, ganz am Anfang, habe ich jemanden gehabt, weißt du, Bruder Matthäus, wir machen unseren Hauskreis, in Ostberlin war das, wir machen unseren Hauskreis. Und dann hat er Leute im Weißen See, in dem See dort im Ort getauft und so weiter. Wir brauchen jetzt keinen Pastor mehr, wir taufen jetzt selber einander. Und die haben sich einander getauft, gegenseitig. Bis Gott angefangen hat zu reden. Und weißt du, der Mann hat Krebs gekriegt, Knochenkrebs, und ist elendig gestorben. Jetzt taufen wir uns gegenseitig. Das Tauferlebnis ist so ein Wunder. Die haben sich ständig Taufbund erneuert und was weiß ich, was die gemacht haben. Taufen als Vergnügen. Ich gehe ins Schwimmbad, wenn ich baden will. Aber ich gehe da nicht nur zu demonstrieren. Taufe. Taufe ist was Heiliges. Es ist ein Bund mit Gott. Und das kann ich nicht jeden Tag machen. Ich treffe einmal meine Entscheidung für Gott und da bleibe ich für den Rest meines Lebens. Und wenn du in einer anderen Gemeinde getauft bist und zu uns kommst, ist okay. Weißt du, da gilt diese andere Taufe genauso. Egal, wo du getauft worden bist. Taufe bleibt Taufe. Der Kämmerer ist getauft worden und er zog seine Straße fröhlich weiter. Aber die Welt lacht am Schluss darüber. Die Welt lacht am Schluss darüber. So wie manche andere. Verstehst du? Und das sind die Leute, die dann die Kirche entwerten und verderben und in den Abgrund führen. Wie die Methodisten jetzt hier in diesem Fall. Weißt du, die fromme Masse kannst du nicht wiederherstellen. Die ist gerichtsreif. Du kannst etliche aus der Masse herausholen und sagen, Kinder, kommt und lasst euch nicht verführen. Du kannst stoppen diese Gottlosigkeit. Und ich habe mal ein Bild, eine Vision gehabt. Unsere betenden Hände sind es, die das Gericht Gottes aufhalten können. Deine und meine betenden Hände können das Gericht Gottes aufhalten. Vielleicht über dein Haus, über deine Familie, vielleicht über deine Situation. Du kannst es aufhalten, wenn du betest. Petrus sagte der Herr, stärke das, was sterben will. Stärke das, was nicht mehr weitermachen will, was aufgibt. Wie sollen die Menschen stärken? Ich versuche das immer wieder hier an dieser Stelle. Versuche immer wieder vom Absterben die Menschen abzuhalten. Stärke, was das sterben. Weißt du, uns geht es alle nicht best, nicht gut. Wir haben alle zu kämpfen. Aber stärke das, was sterben will. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen, erbauen, trösten. Søren Kierkegaard, ein Denker des Modernen, äußerlich war sein Leben sorglos, hat alles, was er wollte, Geld hat es nicht gefehlt. Er gehörte zu einer der reichsten Kaufleutefamilien Dänemarks und so weiter. Und er wächst auf in dem Glauben, seine Familie wäre verflucht. Sie wären alle unter dem Fluch. Warum? Und ein Teil seines Lebens war also der Fluch ein großes Thema. Seine Mutter und seine 5 Geschwister sind also schnell gestorben. Also unsere Familie ist unter einem Fluch. Und damit beschäftigt er sich seine ganze Zeit, bis sein Vater starb. Und da hat er seine Meinung geändert. Und da sagte Kierkegaard, entweder oder, schließt auch sein Theologiestudium ab in kürzester Zeit und schreibt ein Buch mit über 1000 Seiten. Entweder oder. Entweder bin ich unter dem Fluch oder ich bin nicht unter dem Fluch. Entweder oder. Das war so sein Standardwerk. Seine Hauptthesen waren, sein Thema war, weißt du, wir sollten nicht uns von der Religion prägen lassen, sondern wir sollen wissen, wir sind von Gott. Wenn wir uns für Gott entscheiden, wir sind Kinder Gottes und wir bleiben Kinder Gottes. Und da hat der Teufel kein Recht über uns. Entweder oder. Entweder dirigiert uns der Teufel oder der Herr. Entweder oder, das war sein Thema. Und dann sagte unter anderem, nicht die Religion entscheidet über den Menschen, sondern der Mensch entscheidet sich frei über sein Lebensmodell. Will ich so leben mit Gott oder nicht? Der Mensch entscheidet frei. Das war so sein Werk. Und von dem Augenblick hat er nicht mehr gedacht an seinen Fluch. Also ich bin verflucht. Und die meisten Christen, so, die charismatisch irgendwo ein bisschen gelagert sind, ja, über meinem Leben ist ein Fluch. Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Kannst du Amen sagen? Weißt du, und Kierkegaard sagt weiter dann, man muss das Christentum ernst nehmen. Wahrhaftig ernst nehmen. Das Salz wird dumm. Weißt du, da gibt es Pietisten, verstehst du, die dann beschäftigen sich mit allen möglichen Sachen. Da ist doch einer, ein Pietist, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil manche glauben, das wäre ein Heiliger, sonst würde ich Heilige beleidigen. Der hat 12 Jahre mit seiner toten Frau Kommunikation gehabt. Er hat 12 Jahre sich mit seiner toten Frau unterhalten, im Jenseits sogar einen Stuhl gehabt und sich hingesetzt und meditiert. 12 Jahre! Und dann schreibt er Andachtsbücher. Christen lesen nachher diese Bücher. Stille Zeit. Machen wir eine stille Zeit, verstehst du? Der Mann hat aber die ganze Zeit mit seiner toten Frau kommuniziert. Ich habe nichts dagegen, dass man seine Frau oder seinen Mann denkt, wenn die tot sind. Das ist alles lieb und gut. Aber wir sollen sie Gott überlassen und nicht mit ihnen kommunizieren. Das machen wir, weil wir im Himmel sind. Da werden wir unsere Lieben wieder treffen und sie begrüßen und so weiter. Aber nicht 12 Jahre lang hat der Mann das gemacht. Weißt du, warum manche Lehren so verkehrt sind? Ausgewaschen, das Salz ist dumm und so nichts mehr nütze. Nicht einmal ein Kochsalz. Weißt du, es muss isoliert werden und das muss das die Schlacken loslassen. Alles, was nicht von Gott ist, alles, was Gott verboten hat. Alles, was Gott verboten hat. Es steht nicht unnötig in der Bibel. Denn sonst wirst du gar nicht fertig, wenn du anfängst, mit allen deinen Ahnen zu kommunizieren. Da gehst du bis ins 12., 13. Jahrhundert zurück. Im Mittelalter. Und in der Antike. Dann kommst du irgendwo noch in Rom, noch landest noch unter bei den Römern und Hannibal. Lass uns aufhören. Ein Christ muss nach Ansicht Kierkegaards kompromisslos dem Vorbild Jesu folgen. Das war so seine Botschaft. Als der Kierkegaard sich so zurückkam und dann sagte, ich distanziere mich von allem, ich bin nicht unter dem Fluch, ich lasse mich nicht verfluchen, ich bin Kind Gottes, dann haben sie die in Kopenhagen den nicht mehr verstanden, haben sie angegriffen und haben gesagt, der Mann ist verrückt. Die Welt versteht dich nicht mehr, wenn du plötzlich anders denkst. Und ich sage, ich lasse mich nicht verfluchen, ich lasse mich nicht verdammen. Meine Bibel, Römer 8, nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Das ist Salz. Weißt du, dann widerstehst du diesen ganzen Dämonenlehren und den ganzen Argumenten. Du weißt, dass dein Erlöser lebt. An die Gemeinde zu Sardes sagt der Herr, wenn du nicht wachen wirst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Deshalb, wach auf. Deshalb sagt der Herr Jesus weiter, das sagt der, die 7 Geister hat, die Geister Gottes und die Sterne Gottes in seiner Hand, die 7. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Weißt du, wir können eine schöne Fassade haben als Christen. Christlich, ein Kreuz noch drauf. Weißt du, du kannst alle Zeichen drauf malen, aber die waren tot. Einige. Stärke, das, was sterben will. Sie redeten viel, aber da passierte wenig. Diese Toten. Wecke das auf. Und Gottes Botschaft war für die Schlafmützen damals, werde wach und stärke das andere, das noch sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Stärke das, was sterben will. Wenn du siehst, da kriecht einer, da sieht einer, der kriegt keine Luft mehr, geistlich gesprochen, der ist kurz vorm den Geist aufzugeben, ermutige und klopf auf die Schulter und sagt, Jesus lebt, Halleluja, tröste ihn, diene ihm. Wir sollten den Menschen dienen, die sterben wollen. Und die sagen, oh, ich habe gekämpft, ich habe gearbeitet, ich habe geeifert für meinen Gott. Du sollst Engel sein. Wir haben gestern von Engeldienste gesprochen. Warte nicht, bis der Gabriel, Michael oder sonst einer der heiligen Engel kommt. Du bist der Engel, wo jemand ermutigt. Du bist der Engel, auch in Jeanshosen oder im Rock, mit Perücke oder ohne Perücke. Du brauchst keine Flügel. Geh und stärke das, was sterben will. Sag, Bruder, mach weiter. Gib dich nicht auf. Jesus liebt dich. Wir brauchen Menschen, die uns wir müssen lernen, uns gegenseitig zu ermutigen. Das ist Salz. Weißt du, du denkst ja, ich kann nichts für Gott tun, ich möchte mehr für den Heiland tun. Du kannst für den Heiland was tun. Ich erzähle immer wieder die Geschichte, die mir widerfahren ist, als ich hier nach Berlin kam. Ich habe über 3 oder 4 Wochen auf dem Breitscheidplatz gesprochen und dann komme nach Hause, sitze so am Schreibtisch und sage, oh Heiland, ich liebe dich. Du bist gut zu mir. Aber weißt du, ich sage den Leuten, Jesus liebt dich, aber wer sagt es mir, dass du mich liebst? Und da klingelt das Telefon. Ich heb ab und sage, ja bitte, was kann ich für Sie tun? Du siehst typisch amerikanisch. Was kann ich für Sie tun? Nein, sagt die Frau, entschuldigen Sie, sind Sie Herr Matudis? Habe ich gesagt, ja, das bin ich. Was kann ich für Sie tun? Nein, ich habe gerade gebetet und der liebe Gott hat mir Ihre Nummer gegeben. Ich sollte Ihnen sagen, Jesus liebt dich. Und wollte auflegen. Ich habe gesagt, Schwester, leg nicht auf, wer bist du? Ach, wissen Sie, ich habe rausgekriegt, die Frau war bettlägerig, ihr Bauch ist fast geplatzt, also so Krankheit, also Leber, Galle und die ganzen Därme, sie war, hat wahnsinnige Schmerzen gehabt, aber sie hat in ihrer Not noch gedient, anderen. Sie hat Johannes Matthäus ermutigt. Und das habe ich nicht vergessen. Jesus liebt dich. Und ich habe diese Frau nachher kennengelernt und besucht, eine liebe Schwester im Herrn. Und sie ist heimgegangen, nach einigen Jahren. Aber sie konnte nichts, aber sie konnte nur im Bett liegen und sie konnte Telefonhörer bedienen und sie ein paar Nummern wählen. Du musst kein großer Superstar sein, der viel kann und der viel weiß. Du musst nur dich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Salz ist, dass man sich gebraucht. Das sind Kräfte, die freigesetzt werden. Gebrauch diese kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft, du hast meinen Namen nicht verleugnet und so weiter. Sei treu in dem, was du zu tun hast. Ja, ich bin nur Salzkörnlein, Heiland, ich wäre noch viel mehr, ich wäre gerne ein Diamant, eine Perle, ein Goldklumpen. Nein, aber du bist ein Salzkörnchen. Du bist ein Salzkörnchen. Christen sind dazu da, um die Fäulnis dieser Welt aufzuhalten. Und Geschwister, es ist so wichtig, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Hier muss man selbst zuerst mal wach werden. Du kannst niemanden stärken, niemanden ermutigen, es sei denn, du fängst bei dir selber an, vor deiner eigenen Haustüre. Was ist Erweckung? Soll ich dir sagen, was Erweckung ist? Nicht, wenn sich die Massen bekehren, wenn du dich bekehrst, wenn du aufwachst. Das ist Erweckung. Wenn du von deinem Schlaf aufstehst, wenn du plötzlich nicht mehr schlafen kannst, das ist Erweckung. Solange man selbst schläft, kann man niemanden erwecken. Dich kann man wegtragen. Aber du kannst nicht erwecken, kannst nicht jemand erwecken. Und solange bei dir selbst noch nichts passiert ist, kannst du nicht bei anderen auch was auslösen. Aber wenn du wach geworden bist, hey, steh auf! Da kannst du so einen Stoß geben, ein bisschen anrümpeln. Wenn du gerettet wurdest, wirst du automatisch andere retten. Weißt du, wenn du erlebt hast, ich bin errettet worden, ich habe es nicht verdient, wirst du auch den anderen den Ring zuwerfen und andere retten? Wenn du befreit worden bist, wirst du andere befreien. Weißt du, da schneidest den anderen auch die Fessel durch und sagst, du, komm raus, der Herr hat dich frei gemacht. Wenn du geheilt worden bist, wirst du andere anfangen zu heilen. Ich sag dir, da wirst du hingehen und wirst genau das Gleiche tun, was dir passiert ist. Dir wurden Hände aufgelegt, mit dir wurde gebetet und du bist geheilt worden. Dann wirst du auch fragen, darf ich für sie beten? Da musst du nicht sagen, ich brauche zuerst mal Genehmigung vom Pastor. Der Heilige Geist gibt dir die Genehmigung. Und du musst nur anfangen zu tun, wenn du geheilt worden bist. Fang an zu dienen. Wenn dir geholfen worden ist, du kannst so einen Zettel nehmen und sagen, dir kann auch geholfen werden. Kannst du anderen helfen. Wenn du selbst erleuchtet worden bist, kannst du sagen, du, mir ist ein Licht aufgegangen. Und kannst andere erleuchten. Dann sind wir wieder beim Thema Licht. Wenn du etwas erkannt hast, dann kannst du den anderen sagen, du, das geht in die Richtung, nicht die Richtung, die. Kannst du andere korrigieren. Wenn du geführt worden bist, dann kannst du andere führen. Wenn du gesegnet worden bist, dann kannst du andere segnen. Ein Ungesegneter kann und darf dich nicht segnen, sonst bringt der Fluch über dein Leben. Frag, bist du gesegnet? Aber wenn du die Salbung spürst und der Geist Gottes über dein Leben ist, dann kannst du, sollst du sogar segnen, denn du bist berufen, um zum Segnen. Aber wenn du nicht gesegnet bist, hüte dich vor Menschen, die nicht gesegnet sind. Ich warne euch. Du wunderst dich, wo ist dein Segen geblieben, weil dich Leute gesegnet haben, die kein Recht haben, dich zu segnen. Segen kommt immer von oben nach unten und nie von unten nach oben. Hast du schon Wasser gesehen, wie es nach oben fliegt, höchstens bei den Wolken? Wenn du aufgestanden bist, dann richte auch die anderen auf. Komm, sag, steh auf die Beine. Oder wenn du gestärkt worden bist, gebrauch also deine Salzkraft. Wenn dir gegeben worden ist und dir wurde gegeben, damit du weitergibst. Was glaubst du, warum du Geld auf dem Konto hast? Damit du der Gemeinde hilfst, damit du die Gemeinde unterstützt, damit du deinen Zehnten bringst und so weiter. Wenn du keins hast, musst du es auch nicht tun. Dann ist es dir nicht gegeben worden. Aber Gott hat dir Sachen gegeben, Gaben gegeben, Gewinn gegeben. Dann tu was davon damit. Du selbst entscheidest über dein Lebensmodell, hat Kierkegaard gesagt. Du entscheidest über dein Lebensmodell, wie dein Leben abläuft, wie dein Leben gestaltet wird. Gott hat dich erlöst für einen ganz bestimmten Zweck. Hat dich erlöst, um anderen das Evangelium weiterzubringen, Gottes Plan zu erfüllen, die Erlösung zu vollenden, denn die Welt ist noch nicht erlöst. Jesus ist für diese Welt gestorben, hat sein Leben für diese Welt gegeben, aber die Erlösung muss zu allen Menschen durchdringen und ist noch nicht zu allen Menschen durchgedrungen. Sei ein Kochsalz zur Konservierung dieser Welt. Konserviere deine Umgebung. Weißt du, dass deine Umgebung nicht so schnell verfault? Dein Haus, deine Familie. Also, sei Antibiotika für deine Umgebung. Antibiotika. Sei gegen das Leben, das der Teufel dir vorgaukelt oder der Umgebung vorgaukelt. Nein, zeig der Welt, wie man anders lebt. Christen, als Antiseptikum, also Antibiotikum gegen Sünde, gegen Unrecht. Weißt du, wenn du ein Unrecht erlebst und so viele Menschen erleben Unrecht und erfahren Unrecht, du bist da und da sagt, guck mal, vergiss es. Die Rache ist meins, steht in meiner Bibel. Sag den Leuten, dass sie sich nicht aufregen sollen, dass sie sich nicht ärgern sollen, wenn negative Dinge in ihrer Umgebung passieren. Oder die passieren. Und noch Salz. Ihr seid das Salz der Erde. Salz macht durstig. Salz macht durstig. Ist ein Durstmacher. Was glaubst du, warum die Geschäftsleute so clever sind oder Kneipenbesitzer, Barbesitzer, die legen Salzstangen immer auf den Tisch. Die wissen, wenn je mehr Salzstangen die essen, desto mehr trinken die nachher. Die sind schlau. Und wir Christen sind Durstmacher. Wir sollen der Welt Durst machen, dass die Welt verlangen wird und so weiter. Oh, wir wollen noch mehr von dem Wasser des Lebens, noch mehr von Jesus, noch mehr vom Geist Gottes, noch mehr von der Herrlichkeit. Die echten Christen in dieser Welt, die sind Licht und Salz. Das, was sie haben. Weißt du, die Menschen sollen wieder Verlangen bekommen, das, was du hast, das möchte ich auch haben. Das, was du bist, möchte ich auch sein. Das heißt aber, wir müssen uns abheben. Wir müssen wirklich etwas in uns haben. Nicht nur Stroh und Spreu, sondern Körner, Substanz. Dein Leben soll positive Spuren hinterlassen. Weißt du, ich bin eigentlich so dankbar, dass gerade durch diese Predigten hier, und ich versuche gebe mein Bestes, dass ich das rüberbringe, was Gott sagen möchte, dass viele Menschen dabei gesegnet werden. Und ich kriege es mit. Immer wieder schreiben die Leute, die ich gar nicht kenne, aber wir hören ihre Predigten und wir sind so aufgebaut, ermutigt. Wir sind zum Glauben gekommen. Und das macht mich glücklich. Und ich möchte noch lang diese Botschaften ins Internet setzen oder auch CD verbreiten, wie auch immer. Und die bekommen was von Gott. Und eigentlich deshalb sind wir da, deshalb bist du da, dass die Menschen was von Gott mitbekommen. Dass sie nicht nur sitzen und so weiter. Weißt du, ihr könnt schon dafür beten, das ist Nummer 1. Ihr könnt was dafür geben, Nummer 2. Und Nummer 3 wäre, ihr könnt dafür gehen, dass noch viele Menschen erfahren in eurer Umgebung, dass Jesus lebt. Jesus sagt, ihr seid. Wir haben das schon. Wir sind es bereits. Wir sind jetzt Kinder des Lichts. Es gibt ein schönes Lied, eigentlich, das hat man früher gerne gesungen, Jesus heißt uns leuchten. Also, Jesus gebietet uns zu leuchten. Jesus gebietet uns, Licht und Salz zu sein. Jesus heißt uns leuchten in der Dunkelheit. Wir brauchen kein Licht in der Helligkeit. Weißt du, am Tag brauchst du kein Licht. Du brauchst Licht nachts. Und Konfuzius hat einmal gesagt, das kleinste Licht ist heller als die größte Dunkelheit. Das kleinste Licht, das kleinste Körnchen Salz bewirkt so viel positive Dinge. Was wären wir ohne Salz? Danke Gott, dass du das sein darfst. Ich darf ein Salzkörnchen sein. Durch mich hat sie zum Heiland gefunden. Oder er, oder die ganze Familie, die ganze Sippe. Stell dir mal vor, durch dich bekehrt sich ein Mensch. Aber durch diesen Menschen kommt eine ganze Familie. Ein ganzes Volk womöglich zum Glauben. Nur weil du Gott gehorcht hast. Wir sollen Salz sein. Und ich denke nur an den Philippus. Der Philippus hat von Gott einen Impuls bekommen. Weißt du, wir bekommen Impulse nicht nur, dass wir da irgendetwas anstellen und so weiter und sagen, der Herr hat zu mir geredet. Nein, der Philippus hat was getan. Geh auf die Straße nach Gaza. Und dort rettet er einen Menschen, diesen Kämmerer. Und sagt, verstehst du auch, was du liest? Und so weiter, hat ihm gedient. Hat Salz gewirkt. Und der Mann hat plötzlich Durst bekommen. Da ist Wasser, sagt er. Da ist Wasser. Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und durch diesen Philippus seinen Dienst, dass er den Kämmerer bekehrte und ihn nicht mehr wiedergesehen hat, aber durch ihn ist das ganze äthiopische Volk zum Glauben an Jesus gekommen. Das ganze äthiopische Volk. Du musst vorstellen, du weißt gar nicht, was du anstellst. Vielleicht kommt eine ganze Stadt durch dich zum Glauben an Jesus, nur weil du Gott gehorcht hast. Die meisten Christen sind oft ungehorsam. Die sind nicht Salz. Die wollen die Fische waschen, weil es viel schöner ist und angenehmer. Nein, wir sollen aufhören, Fische zu waschen, wir sollen Fische fangen. Jesus sagt, ihr sollt Menschenfischer sein. Und wir sollen den Menschen zeigen, wo es Wasser gibt. Und wie man zum Wasser kommt. Ich bin mal in der Wüste gewesen. Ich wollte Wüste mal erleben. Und ich wollte sehen, wie leben die Beduinen. Ich war da einige Tage mit den Beduinen zusammen. Wohnte auch im Zelt mit den Beduinen. Und ich wollte hören, Beduinen waren keine Christen. Das waren nur Beduinen. Araber. Und ich wohnte mit diesen Beduinen zusammen. Und es war interessant. Und dann haben sie mir erzählt, mir Bibelstunde gegeben, Beduinen. Weißt du, ich wollte lernen, wie hat Vater Abraham gelebt? Das wollte ich wissen. Und Isaac und Jakob, denn die lebten in Zelten. Und dann hat er gesagt, und das werde ich nie vergessen, dann geben sie einem Affen oder einem Tier, geben sie Salz auf der Zunge, das Tier leckt, und dann lassen sie das Tier los. Wenn sie irgendwo hinziehen und wenn sie als Beduine wieder das Zelt aufschlagen, nach Wasser suchen, und da rennt das Tier genau dort, wo ein bisschen Wasser in der Erde ist, und fängt an zu buddeln nach Wasser. Genau so ist es Christen. Die finden die Quelle, die finden das Wasser, die haben Salz auf der Zunge. Hast du Salz auf der Zunge? Das Opfer muss gesalzen werden. Weißt du, Zungensprache, das mag recht und gut sein, aber du musst Salz auf der Zunge haben. Nicht nur, weißt du, das Opfer muss mit Feuer und mit Salz gewürzt werden. Und dann, oh, ich muss jetzt. Und jetzt lässt du das Tier laufen, du gibst kein Wasser, das Tier rennt zu Wasser und sucht und zeigt dir, wo es Wasser ist. Wir sind Wegweiser für andere, die zeigen, wo es Wasser gibt, wo es Brot gibt. Weißt du, ich bin auch ein Bettler heute Morgen. Ich bin ein Bettler, wirklich. Wie es steht, ich bin ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Bei Jesus, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Und dann fang an, Gott zu dienen, deine Einfalt nicht kompliziert, schlicht und einfach. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Lebe dein Leben nach deinem Lebensmodell, wie Gott es gewollt hat. Werde so wie Søren Kierkegaard. Fang an, nicht unter dem Fluch oder Verdammnis zu leben oder welcher Theorie auch immer, welcher Religion. Weißt du, Søren Kierkegaard hat mit der Kirche gebrochen gehabt. Und ich finde, es ist nicht einmal so schlecht dabei gewesen. Er fand seinen Weg. Weißt du, du musst deinen Weg finden mit Gott. Und dann kannst du Salz sein. Dann kannst du Licht sein. Dann kannst du ein berufener Gottes sein. Und wahre Kinder Gottes, die werden immer wieder eigene Wege gehen müssen, aufgrund Gottes, aufgrund der Führung Gottes. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen Menschen führst und leitest und Menschen, Herr, zu Konservierungsmitteln machst, damit diese Welt nicht so schnell verfällt, damit wir noch recht viele Menschen für das Evangelium gewinnen können, damit wir recht vielen Menschen noch ein Segen sein dürfen und können, damit wir noch unser Volk, unsere Nation retten können, so viel wie möglich. Herr, und ich danke dir auch für unsere Predigten, unser Gemeindezentrum hier. Ich danke dir für die Geschwister, die zu der Gemeinde stehen, die Gemeinde bauen und unterstützen und mittragen. Herr, und ich danke für das Internet. Ich danke dir für die vielfältigen Möglichkeiten, die wir haben hier, um dein Wort überall auszubreiten. Und dein Wort kommt nicht leer zurück. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass dein Wort immer das wirkt, so wie der Regen da auf die Erde fällt, die Erde befeuchtet und Frucht bringen lässt. So ist auch dein Wort. Wir sind ein Konservierungsmittel. Halleluja, auch wenn wir es komisch vorkommen und wenn wir denken, das ist unnötig, das braucht man nicht. Herr, uns braucht man noch in dieser Welt. Du brauchst uns noch, Herr Jesus. Der Heilige Geist braucht uns noch. Halleluja, Deutschland braucht uns noch. Die Menschen, unsere lieben Hörer und unsere lieben Zuhörer, die brauchen uns noch. Und wir wollen dir dienen, Herr Jesus. Halleluja, wir wollen dir dienen. Können wir Amen sagen? Amen. Lass uns aufstehen.